Endlich geht die Saison 2026 weiter und wir haben in unserer Vorschau auf den Grand Prix von Kanada für euch einige Infos im Gepäck, die eure Vorfreude auf das Rennen durchaus steigern könnten. Also erstmal haben wir ein Sprintwochenende, das ist Nummer 1. Nummer 2, Wetter könnte sehr interessant werden. Stichwort Regen am Sonntag ist tatsächlich möglich und noch einiges mehr.
Ja, sogar das allererste Sprintrennen in Kanada, in Montreal, das ist wichtig zu erwähnen. Grundsätzlich haben wir natürlich auch eine Menge neuer Teile dabei, Upgrades. Mercedes bringt das länger angekündigte Upgrade, aber auch McLaren liegt schon wieder nach. Wir gucken genau drauf. Einige Fahrer stehen tatsächlich auch schon so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Stichwort George Russell, für Lewis Hamilton lief es auch noch nicht so gut. Und um Esteban Ocon gibt es sogar wilde Gerüchte, auch da sprechen wir drüber. Ansonsten gibt's das gewohnte Programm. Wir haben einen Trackguide dabei, unseren garantiert falschen Podiumstipp. Wetter hast du schon erwähnt. Steigen wir gleich ein und legen los, mein Lieber.
Ja, und dann sprechen wir mal direkt auf das Wetter oder kommen wir zu sprechen aufs Wetter am Sprintwochenende. Geht jetzt wirklich Schlag auf Schlag. Also, wie schaut es denn aus am Freitag? Wir haben Temperaturen über den Tag verteilt zwischen 7,5 Grad bis 18 Grad Celsius, moderaten Wind mit ungefähr 11 km/h bis 32 km/h. Also das kann tatsächlich dann auch ein Faktor werden. Es geht ja dann nach dem ersten Training dann direkt ins Sprint-Qualifying. Also das kann durchaus ein sehr großer Faktor sein. Der Track selber, also die Strecke wird bis zu 39 Grad warm. Das ist eigentlich sehr moderat. Dann am übrigens kein Regen dann, ne? Auch am Samstag ist kein Regen angekündigt und auch da so Temperaturen zwischen 9 und 19 Grad, auch da wieder bis zu knapp 30 km/h Windgeschwindigkeit. Ja, und aber, am Sonntag dann. Aber? Am Sonntag haben wir dann tatsächlich sage und schreibe 60% Regenwahrscheinlichkeit und da kann man schon ein bisschen drauf hoffen, weil Montreal, je nachdem, ob man es jetzt französisch ausspricht oder nicht, ist tatsächlich sehr, sehr spannend, wenn es regnet. Also da gab es verrückte Chaosrennen. Wir werden auf jeden Fall auch später nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. Also da können wir durchaus die Daumen drücken. Ja, auch wieder 10 bis 16 Grad und Track Temperatures dann dementsprechend relativ gering. Also 24 Grad könnte tatsächlich auch dem ein oder anderen Team helfen, das mit dem Reifenabbau zu kämpfen hat. Stichwort Ferrari, die hatten hinten in Miami dann auch nicht das allerbeste Paket, was das angeht. Aber wenn wir schon von Paketen sprechen, Dave, dann lass uns doch über die Upgrades sprechen. Da kommen nämlich jetzt eigentlich bei allen Teams teilweise riesige Upgrades, teilweise kleine und teilweise mittelgroße und natürlich am interessantesten für die allermeisten Mercedes. Die haben in Miami noch ausgesetzt sozusagen und sich das jetzt aufgespart.
Ja, also die große Upgrade-Welle in Miami, fast alle Teams hatten da was Neues dabei. Die hat Mercedes tatsächlich ausgelassen, aber sie haben schon vorher angekündigt, in Kanada kommen dann viele, viele neue Teile. Ja, das war bekannt und Toto Wolff hat sich geäußert zu dem Thema. Wir können gleich mal ansteigen mit ein paar Zitaten dazu. Toto Wolff hat nämlich gesagt, unsere Konkurrenten haben in Miami einen Schritt nach vorne gemacht und wir müssen reagieren. Ja, Captain Obvious. Wir stehen erst am Anfang dieses neuen Regelzyklus und die Entwicklungskurve ist sehr steil. Da hat er vollkommen recht natürlich. Daher hatten wir erwartet, dass McLaren mit seinem umfangreichen Update-Paket sogar eine halbe Sekunde gut machen würde. War jetzt nicht ganz so viel, aber so ein Paket muss man auch erstmal verstehen. Ja, das gilt für Mercedes dann natürlich auch. Und er hat noch ferner gesagt, Red Bull war eine große Überraschung. Denn sie haben einen enormen Schritt nach vorn gemacht und sind von über einer Sekunde Rückstand auf den Führenden direkt an die Spitze gekommen. Zumindest mit einem Auto. Ja, Max Verstappen war in Miami schon sehr, sehr gut dabei. Mal gucken, wie es denn in Kanada läuft. Die Streckencharakteristik ist völlig anders. Sprechen wir nachher noch drüber. Aber gucken wir mal, was das Mercedes-Paket bringt. Also Toto Wolff hüllt sich da noch ein bisschen in Schweigen und verteilt Floskeln. Ne? Mal gucken, was sie dann wirklich bringen. Wahrscheinlich ist es ein Hammer, oder?
Man muss damit rechnen, ja, aber auch Mercedes hat sich ja auch nicht unbedingt immer mit Ruhm bekleckert in den vergangenen Jahren, wenn Update gekommen ist, aber sie hatten halt auch in den vergangenen Jahren nie ein Auto, das so stark ist wie jetzt wieder. Also man kann davon ausgehen, auf einem funktionierenden Grundkonzept, da ist es dann auch leichter, dann obendrauf was zu packen. Wer aber generell ein großer Experte ist, ist das Team McLaren. Die haben auch aus schlechten Autos in den vergangenen Jahren dann auch Raketen teilweise gezaubert und die bringen jetzt sozusagen den zweiten Teil ihres Mega-Upgrade-Pakets, ja. Also Miami war tatsächlich so die erste Hälfte mit 7 großen Neuerungen. Jetzt kommen 7 weitere Updates, die in Kanada dann möglicherweise tatsächlich auch sogar dafür sorgen könnten, dass sie dann an der Spitze sind, egal was Mercedes da macht. Wir schauen mal und sind sehr gespannt. Also die Bereiche in Kanada, die betroffen sein werden. Es ist Unterboden, Chassis, Frontflügel und Heckflügel, Karosserie, Halo und Überrollbügel. Also eigentlich ja fast das ganze Auto schon wieder. Mm-hmm. Und ja, ein Highlight ist tatsächlich auch ein Macarena-Heckflügel-Konzept, das jetzt anscheinend auch bei McLaren Einzug halten wird. Ja. Und da geht man ja so ein bisschen im Zweikampf mit Mercedes auf die deren ersten großes Update in Montreal oder Montreal. Also ich habe mich selber noch nicht so ganz entschieden. Ich habe immer Montreal gesagt, aber Dave etabliert hier immer mehr die französische Sprechweise, zu Recht und korrekterweise. Finde ich persönlich auch sehr, sehr spannend, denn wir haben ja bei Red Bull gesehen, die haben den ja schon adaptiert, jetzt bei McLaren vielleicht dann auch bald zu sehen. Und McLaren-Teamchef Andrea Selle, der hat den Vorsprung von Mercedes in Miami zuletzt auf 0,2 Sekunden pro Runde beziffert. Das kann man mit einem weiteren Update auf jeden Fall entweder egalisieren oder sogar Mercedes überholen. Also es wird wirklich, wirklich spannend, was das angeht. Ja.
Schauen wir mal. Andrea Stella, da habe ich wieder ein Zitat im Köcher, ja. Hört euch mal an, was der gesagt hat. Der hat nämlich gesagt, Miami war der erste große Schritt in unserem Plan, die Performance des MCL40 zu steigern. Dies setzt sich dieses Wochenende in Montreal mit einer Reihe neuer Komponenten fort. Also auch da, Captain Obvious, ihr habt gerade schon gehört, welche Teile oder welche Bereiche des Autos da konkret angegangen werden. Und ja, nach den Erfolgen in Miami, das war in Florida tatsächlich, wenn ihr euch nicht mehr erinnert, ein Doppelsieg im Sprint tatsächlich dort und ein Doppelpodium im Grand Prix hinter Kimi Antonelli da. Also sehr, sehr starke Leistung der McLarens schon. Und dementsprechend optimistisch ist Andrea Stella jetzt auch für Kanada. Er sagt ferner, ja, das Team ist regeneriert und bereit, diesen Schwung in die nächste nordamerikanische Runde mitzunehmen. Naja, die nächste Runde ist dann eben Kanada, danach geht's ja nach Europa. Monaco ist dann das nächste Rennen, aber dazu zu gegebener Zeit mehr. Auf jeden Fall ist es so, mit diesen neuen Teilen hofft McLaren natürlich da im Kampf mit Mercedes um die Spitze ja weiter aufzuschließen, vielleicht sogar vorbeizuziehen, aber wer weiß das schon. Die Trefferquote bei Team Papaya war ja in der Vergangenheit enorm hoch, was Upgrades angeht. Wenn sie jetzt wieder neue Teile ins Auto bringen, die auf Anhieb mit nur einem freien Training, du hast es gesagt, dann die erhoffte Leistung bringen und den Leistungssprung, dann kann es schon sehr, sehr eng werden an der Spitze. Mal gucken, wird auch auf die Fahrer ankommen, auf jeden Fall. Und über die müssen wir jetzt sprechen, denn gerade die Fahrer, die sich da Hoffnungen auf den Titel machen, die sind nicht alle perfekt irgendwie in die Saison gestartet, oder?
Ja, und ein Mini-Satz noch zu den Upgrades. Also alle, die sie mit anderen Teams hatten, zum Beispiel Ferrari, die müssen jetzt nicht traurig sein, denn es wird ein paar Rennen dauern, bis man Upgrades versteht. Es kann jetzt zum Beispiel auch den Durchbruch bei Ferrari bedeuten oder es funktioniert für die Strecke besser. Und wie gesagt, zum Beispiel Mercedes und McLaren, das muss erstmal auch zünden. Wenn das nicht zündet, dann gerade bei so einem Sprintwochenende kann das auch zu so viel Chaos führen, dass man dann plötzlich deutlich hinten kurzzeitig irgendwie ist. Also schauen wir da auch mal. Audi und Racing Bulls übrigens mutmaßlich mit sehr großen Updates. Aber jetzt schauen wir mal bei den Fahrern rein. Denn da wird es nämlich auch wirklich interessant bei den teaminternen Duellen. Wir schauen halt vor allem sehr, sehr gespannt an diesem Wochenende, was Russell so macht. Der hat ja in den letzten Jahren sich so ein bisschen den Status als Kanada-Experte tatsächlich erfahren und auch zu Recht, ja. Hat da auch das ein oder andere Mal Hamilton ganz gut Paroli geboten, obwohl der ja seinerseits die Strecke absolut liebt. Aber ist ja für euch sicherlich keine News. Der liebe Russell, der muss sich ein bisschen anhalten. Andrea Kimi Antonelli macht im Rahmen dessen, was er so auf die Strecke zaubert, bisher einen super, super Job und ist momentan WM-Spitzenreiter. Also wenn jetzt hier in Kanada dann Russell wieder hinter Antonelli ist und es nicht aufgrund eines Defektes oder irgendwie, dass er rausgeschubst wurde oder irgendwas, sondern aus eigener Kraft sozusagen, dann muss man sich langsam Gedanken machen, was da bei Mercedes los ist, ja. Wir sind da sehr gespannt und auch bei den Red Bull, beim Red Bull Team ist es so, Max Verstappen, der wartet zwar noch auf ein Top-Ergebnis, aber er hat jetzt schon gezeigt, dass die Lücke zu Hatscher deutlich größer geworden ist. Da müssen wir auch mal drauf schauen. Ne? Hat Hatscher jetzt, schafft es wieder ein bisschen näher ranzukommen oder ist jetzt das gleiche Spiel wie in den letzten Jahren mit allen Teamkollegen von Verstappen? Und natürlich, was macht Verstappen selber aus der ganzen Geschichte? Ja, auch da wird es natürlich Upgrades geben bei Red Bull. Und Lando Norris, der muss natürlich auch jetzt seinen Status als Nummer 1 weiter unterstreichen. Er ist zwar in der WM noch vor Oscar Piastri, aber der kommt ja auch immer besser in Tritt. Also das wird jetzt langsam auch sehr, sehr interessant. Und letztes Jahr hat es ja ordentlich gekracht in Kanada. Da hat sich ja Norris so legendär verschätzt. Und für Norris ist natürlich da jetzt durch diese neue Performance-Steigerung bei McLaren, ebenso sicherlich wie bei Piastri, die Mission Titelverteidigung in seinem Fall oder Mission erster Titel bei Piastri auch wieder sehr aktuell geworden. Also ihr merkt schon, da ist viel Musik drinnen, das wird spannend zwischen den Teams und auch zwischen den Teamkollegen. Und dann schauen wir auf Ferrari, Dave, denn Lewis Hamilton, haben wir ja gerade angesprochen, Kanada. Freund, ja, hat er da auch sein erstes Rennen gewonnen. Es gibt auch übrigens ein nettes Interview, kann ich euch dann später vielleicht auch nochmal kurz erzählen, wenn wir die Zeit haben, wo er ein bisschen was dazu gesagt hat, war auch interessant. Der wird sich erhoffen, dass es auch dieses Jahr wieder eher gut läuft bei ihm. Charles Leclerc macht ihm da ja so ein bisschen Sorgen.
Ja, es ist so. Also Charles Leclerc ist in Form, ja, der kann das ja große Potenzial des Ferrari bisher auf jeden Fall besser umsetzen als Lewis Hamilton. Ich habe gestern erst einen Post gesehen, wo jemand mal aufgelistet hat, was bei Lewis Hamilton allerdings auch alles schiefgelaufen ist in den letzten Rennen. Also das liegt nicht nur unbedingt nur an seiner Performance. Ihr erinnert euch vielleicht, im letzten Rennen hat er direkt einen Schlag abbekommen. Da ist er mit einem kaputten Auto dann rumgefahren, ging nicht viel vorwärts. In Japan, glaube ich, war es. Da hat er einen relativ ominösen Leistungsverlust gehabt von der Power Unit her. Dann haben sie auch mal die Strategie vergurkt und so weiter. Also es gibt Erklärungen dafür, warum die Ergebnisse bei Lewis Hamilton noch nicht so ganz stimmen. Aber trotzdem, am Ende des Tages interessiert es ja keinen. Es zählen nur die Ergebnisse. Und da muss er jetzt schauen, dass er ein sauberes Wochenende hinbekommt, dass sein Team ihm da eine gute Strategie gibt. Aber er mag Kanada, das hast du schon betont. Wenn es am Sonntag dann auch regnen sollte, muss man mit Lewis Hamilton auf jeden Fall immer rechnen. Ich erwarte Großes. Ich hoffe, dass auch Ferrari jetzt wirklich da vorne mitkämpfen kann, mit Mercedes, mit McLaren. Das wäre hervorragend, das wäre gut für die Formel 1 und natürlich alle Ferrari-Fans, von denen haben wir ja einige hier. Herzlicher Gruß an euch alle Tifosi auf jeden Fall an dieser Stelle. Ein anderer Pilot noch, der kämpft zwar sehr wahrscheinlich nicht um die WM, aber wir wollten es erwähnt haben, weil es da die Tage Gerüchte gab. Esteban Ocon steht ein bisschen, unter Beschuss. Ja, es gibt das ein oder andere Gerücht, dass er vielleicht diese Saison gar nicht zu Ende fahren darf. Ja, offensichtlich hat er sich... Man muss schon fast sagen, einmal mehr mit dem Teamchef überworfen. Ayao Komatsu ist nicht unbedingt der größte Ocon-Freund. Im letzten Jahr, Ende der letzten Saison, gab es da schon ein bisschen sanfte, aber deutliche Kritik am Franzosen. Und auch in diesem Jahr macht Esteban Ocon irgendwie ein bisschen da weiter, wo er aufgehört hat. Lässt immer mal wieder zwischen den Zeilen durchblicken, dass sein Auto vielleicht anders ist als das des Teamkollegen. Und diese üblichen Geschichten, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht.
Leichter Alonso-Vibes, ne?
Ja, aber Ocon hat so viel Potenzial, weißt du? Der ist stark, der ist ein guter Pilot eigentlich, kämpferisch. Er ist ein Grand Prix-Sieger, das darf man nicht vergessen, ja? Mhm. Und dann stellt er sich aber immer wieder selber irgendwie ein Bein und steht sich selber im Weg. Also ich bin gespannt, wie das auch ausgeht, diese Geschichte, ob sie sich da irgendwie aussprechen, versöhnen oder ob es dann wirklich dazu kommt, dass Ocon vielleicht nach der Sommerpause dann schon die Koffer packen muss. Falls es soweit kommt, kursieren natürlich auch schon Namen, die ihn da ersetzen könnten. Ryo Hirakawa ist einer, der ist natürlich Toyota, Protégé und Japaner, würde gut passen. Jack Doohan steht natürlich auch da noch in den Diensten der Mannschaft, ist Reservepilot und könnte einspringen. Muss man auf jeden Fall im Auge behalten, schauen wir mal, wie es läuft. Am besten gibt Esteban Ocon eine Antwort auf der Strecke, im Idealfall eine positive und schlägt Olli Bärmann vielleicht mal deutlich, das wäre die beste Werbung in eigener Sache.
Würde mich fast wundern, aber wo wir bei Werbung schon sind, dann machen wir auch mal ganz kurz, bevor wir zum Track Guide kommen, ist es nämlich die perfekte Gelegenheit, um auf unseren Kooperationspartner Mini Racetracks zu verweisen. Die stellen nämlich lasergeschnittene und handgefertigte Modelle diverser Rennstrecken her. Sehr, sehr schön, hochwertig, sehr detailliert und aus mehreren Schichten nachhaltigem Holz sogar. Schaut einfach mal rein.
Lecker. Produziert werden diese Strecken übrigens in Deutschland, ja, und im Sortiment haben sie einiges aus dem aktuellen Rennkalender der Formel 1. Einige Klassiker auf jeden Fall, ganz aktuell jetzt. Die 24 Stunden am Nürburgring habt ihr sicher verfolgt. Natürlich könnt ihr euch auch die Nordschleife dort schön als kleines oder großes Modell besorgen. Es gibt welche für den Schreibtisch, kleinere Modelle, die ein bisschen günstiger sind. Es kann aber auch richtig groß werden, so ein richtiges Wandbild dann, ja. Keine Souvenirs, ja, das dürft ihr nicht verwechseln. Das sind wirklich schon nahezu Sammlerstücke, ganz edel für richtige Rennsportfans. Und das sind wir ja tatsächlich alle. Ja. Ihr habt da gewisse Ansprüche, wir auf jeden Fall schon. Und wenn ihr euch da ein Streckenmodell leisten wollt, haben wir da ein schönes Angebot für euch. Ein kleiner Code, ja, mit dem ihr Geld sparen könnt. Der Rabattcode IKF-10, ja, gewährt euch 10% Rabatt auf eure Bestellung bei miniracetracks.com. Dieser Code ist gültig bis zum 31.07., also schlagt auf jeden Fall zu. Wir werden es definitiv tun und wir haben vielleicht in diesem Kontext auch demnächst noch eine schöne Überraschung für euch, aber mehr dazu an gegebener Stelle. Gönnt euch, Freunde, und jetzt würde ich sagen, es ist Zeit für den Track Guide, mein Lieber.
Ja, und Kanada ist tatsächlich ein, oder Montreal ist tatsächlich ein sehr, sehr besonderer Kurs. Sehr schnell, viele harte Bremszonen und dementsprechend sind natürlich die Bremsen sehr gefragt und auch die Motoren viele Geraden, auch einige langsame Schikanen und dementsprechend auch sehr gute Überholmöglichkeiten. Das Ganze hat den Stadtkurs-Flair, also die Mauern sind sehr, sehr nahe an der Strecke. Stichwort Wall of Champions, ja, und es ist wirklich auch eine tolle Atmosphäre an der Strecke. Also es ist einer der Klassiker auf jeden Fall im Kalender. Und Dave, es gab mehr als genug legendäre Momente, auf die wir mal ganz kurz zurückblicken.
Ja, also eine Handvoll kann man auf jeden Fall aus dem Ärmel schütteln. Ja, es gab unzählige tolle Momente in Kanada. Es lohnt sich immer mal wieder, da in die Historie reinzuschauen. Stichwort Historie direkt beim ersten Kanada Grand Prix auf dieser Strecke. 1978 hat ein gewisser Gilles Villeneuve gewonnen. Ja, ich glaube, es war auch für ihn der erste Sieg. Also besser hätte es nicht sein können, gleich beim neuen Heimrennen seinen ersten Sieg feiern. Super duper. Der Kurs ist ja auch nach dem großen Gilles Villeneuve benannt. Ja, Wall of Champions hast du schon erwähnt. 1999, da ging es hart zur Sache. Michael Schumacher, Damon Hill und Jacques Villeneuve, ja, der zweite Villeneuve in der Formel 1, die sind an einem Rennwochenende in der Mauer gelandet und haben ihr diesen Namen dann mehr oder weniger gegeben. In der Zwischenzeit sind auch einige andere Piloten dort gelandet. Mal gucken, vielleicht trifft sie auch an diesem Wochenende jemanden. Wir hoffen es nicht. Ein weiterer Horrormoment aus der Geschichte des Kurses in Kanada war 2007. Robert Kubica hatte da diesen fürchterlichen Unfall, ist da mit nahezu Topspeed gegen eine Betonmauer geballert. Am Ende der Geraden kam er dann irgendwie zum Stehen. Vom Auto war nichts mehr übrig, außer das Monocoque. Ihm ist zum Glück nicht allzu Schlimmes passiert. Er hatte Prellungen, ich glaube, gebrochen war nichts. Und die Formel 1-Geschichte wäre nicht so bunt und verrückt, wie sie ist, wenn nicht just dieser Robert Kubica ein Jahr später ausgerechnet in Kanada da seinen ersten und einzigen Grand Prix gewonnen hätte. Total wilde Story, wenn ihr das nicht mitbekommen habt, zieht euch das Rennen auf jeden Fall mal rein, sowohl 2007 als auch 2008. Beim Rennen 2007 hat nämlich Lewis Hamilton seinen ersten Grand Prix gewonnen, auch in Kanada. Ja. Und neben diesen beiden Herren, die ich gerade erwähnt habe, hat auch Daniel Ricciardo seinen primären Sieg. 2014 war das allerdings auch in Kanada geholt. Also ein guter Ort für Premierensiege auf jeden Fall. Vielleicht sehen wir auch dieses Jahr einen. Schauen wir mal. Ja. Und wenn wir schon bei Kanada sind und über Geschichte sprechen, die Mutter aller Grand Prix, ja, dürfen wir da natürlich nicht unterschlagen. Das längste Formel-1-Rennen aller Zeiten hat dort stattgefunden. 2011 hat sich Jenson Button unsterblich gemacht. Über 4 Stunden lang ging das Rennen und Jenson Button war zwischenzeitlich Letzter, ist mit seinem Teamkollegen kollidiert, hatte Strafen abzusitzen und. Es ist das verrückteste Rennen, glaube ich, aller Zeiten. Dem übrigens, mein Lieber, werden wir uns mal auf unserem Zweitkanal früher oder später widmen müssen im Kreisfahren History. Wer das noch nicht kennt, schaut doch da gerne mal. Da kümmern wir uns um die Geschichte der Formel 1 und beleuchten die im Detail.
So, und jetzt schauen wir mal ganz genau, was die Strecke selber zu bieten hat. 4,361 Kilometer Streckenlänge bei 70 Runden ergibt eine Renndistanz von 305,270 Kilometern. Ein Rundenrekord von Valtteri Bottas aus dem Jahr 2019 bei 1,13078. Es gibt 14 Kurven, 6 links, 8 rechts und es gibt Straight-Mode-Zonen 3 an der Zahl. Dave hat es vorhin schon gesagt, erster Grand Prix 1978 gewesen und es gab seitdem 44 F1-Rennen dort auf der Strecke. Rekordsieger ist Lewis Hamilton und zusammen mit Michael Schumacher und tatsächlich genauso viele Siege, wie beide WM-Titel jeweils haben, nämlich 7.
Ach, schön.
Und da kann man sich schon fast denken, naja gut, im Ferrari fehlt jetzt dem Hamilton noch einer, aber viele Schumacher-Siege gab es, glaube ich, dann auch in Montreal, deswegen auch Ferrari dann 11 an der Zahl, also Konstrukteur mit den meisten Siegen, dann dort auch letzter Sieger übrigens George Russell. Der wird natürlich alles daran setzen, dass er das dieses Jahr dann auch wieder schafft. Gerade wenn Antonelli ihm, naja, er sitzt ihm ja gar nicht mehr im Nacken. Ne? Also Russell ist derjenige, der Antonelli im Nacken sitzt. Und aber dessen Särge, wenn der jetzt zum Beispiel auch die Pole Position rausfährt, die muss ja auch irgendwann reißen. Der kann ja nicht immer Pole und dann siegen. Also ja,
Vielleicht doch.
Wäre natürlich. Schauen wir mal. Das wäre schon wild, ja. Das wäre schon wild.
Das wäre absolut wild.
Aber gut, wir schauen mal auf die Reifen und auf die Bremsen nochmal kurz.
Ja, auf jeden Fall.
Wir haben einerseits einen Reifenverschleiß, der ist eher so mittel, aber Bremsverschleiß ist maximal, also eine der bremsforderndsten Strecken im ganzen Kalender. Wir rechnen mit 1 bis 2 Boxenstops und dabei wird es dann um die C3- bis C5-Mischungen gehen, also C3 der harte, C4 der mittlere und C5 der weiche Reifen. Ja, und Dave, dann sag uns mal, wenn wir anschalten müssen. Es ist ja jetzt nicht mehr in Asien, sondern in Nordamerika und dementsprechend müssen wir spät einschalten.
Ja, ganz entspannte Übertragungszeiten für uns Europäer auf jeden Fall. Zum letzten Mal, denn nach Kanada geht es erstmal für viele, viele Rennen nach Europa. Da ist dann der Sonntagnachmittag wieder gefragt. Aber in Kanada am kommenden Wochenende müsst ihr einschalten. Freitag, 22. Mai, das erste und einzige freie Training startet um 18.30 Uhr. Danach geht es um 22.30 Uhr schon ins Sprint-Qualifying. Das wird sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Der Sprint steigt dann am Samstag, das ist der 23. Mai, um 18 Uhr. Perfekte Zeit. Ich bin mir sicher, ich schaue da wieder mit dem Sohnemann. Der wird vielleicht Lando Norris anfeuern oder Max Verstappen. Das sind so seine Favoriten aktuell. Schauen wir mal. Das Qualifying zum Grand Prix findet dann auch am Samstag statt, um 22 Uhr. Und der Grand Prix selbst, Sonntag, 22 Uhr ebenfalls. Ja, ganz gute Zeit. Danach kann man sich schön ins Bett legen. Es sei denn, der Grand Prix dauert wieder 4 Stunden. Aber das wird nicht passieren, denn das hat die FIA mittlerweile regeltechnisch gedeckelt. So einen langen Grand Prix werden wir nie wieder erleben.
Nee. So, und damit zu unseren Podiumsvorhersagen. Und ich mach's schnell. Ich sag Platz 3 Hamilton, Platz 2 Antonelli, Platz 1 Lando Norris. Denn ich erwarte tatsächlich, kann mir sehr gut vorstellen, dass das Mid-Lane-Update extrem zündet. Ich glaube auch, dass Antonelli auch dieses Mal einen besseren Job machen wird als George Russell. Ich habe es irgendwie so ein Gefühl. Und ich glaube, dass Lewis Hamilton mit dem Ferrari wahrscheinlich ein bisschen besser zurechtkommt und Ferrari generell ein bisschen in Tritt kommt mit dem neuen Update. Und weil er ja auf dieser Strecke dann doch sehr stark ist, und das war er tatsächlich auch in den Jahren, in denen Mercedes dann hinten raus nicht mehr so schnell war. Und ja, dementsprechend glaube ich, er macht es dann eher. Wäre auf jeden Fall ihm auch mal zu wünschen. Wobei man mit Charles Leclerc natürlich immer rechnen muss. Und es ist schon auch ein ziemlich gewagtes Podium, weil natürlich diese drei alle auch Teamkollegen haben, die mindestens genauso gut sind nach aktuellem Stand. Also mal schauen, was Piastri macht und dementsprechend auch dann hinten Verstappen, ja, und Hatsch. Vielleicht ist der auch für eine Überraschung gut. Aber Dave, deine.
Stichwort Premierensieg, hä? Das wäre doch was. Hatsch.
Wäre cool, wäre cool.
Ja, also mein garantiert falscher Podiumstipp, der geht übrigens von einem trockenen Rennen aus. 60% Regenwahrscheinlichkeit, ja, glaube ich noch nicht ganz, auch wenn es super wäre. Ich rechne damit, dass auch Lando Norris auf dem Podium landet, nämlich auf Platz 3. Davor sehe ich aber tatsächlich einen, naja, vielleicht langweiligen, aber auch berechenbaren Mercedes-Doppelsieg. Ich glaube, damit kann man wirklich rechnen. Wenn die neuen Teile was bringen, dann werden sie schwer zu schlagen sein, glaube ich. Und ich denke, George Russell macht einen besseren Job als Antonelli. Russell gewinnt, Antonelli Zweiter, Lando Norris Dritter. Das ist mein garantiert falscher Podiumstipp für Kanada.
Wäre nicht komplett verwunderlich. Und dann damit sind wir am Ende angekommen. Aber schreibt uns eure Podiumstipps natürlich auch unbedingt in die Kommentare und sagt uns, was ihr zu den ganzen Upgrade-Geschichten haltet und zu den Fahrerduellen, ja, oder zum Beispiel Ocon, ja, also wir werden ein waches Auge drauf haben. Ihr wisst ja Bescheid, dann nach dem Formel-1-Wochenende gibt es dann bei uns wie immer die Highlights und die Fahrernoten und dann sind wir dann auch schon mit der Berichterstattung für die nächsten Rennen natürlich da und mit allen News, die es da so gibt und die interessant sind, dementsprechend sehen wir uns dann dort oder in den Kommentaren. Bis dann.
So ist es, Freunde. Bis dann. Viel Spaß. Ein tolles Rennwochenende in Kanada. Ahoi.